Der einfachste Weg zu Reichtum ist?
Ordnung im Kleiderschrank, habe ich gelernt.
Ich hätte ja gesagt Erben, aber ich habe das tatsächlich auch gelernt. Und zwar in diesem Buch, das wir heute besprechen wollen. Kleiderhaken ganz einfach. Das zweite Buch, das du über Kleiderhaken lesen solltest.
Das zweite Buch, da kommt
mir. Ich habe ja von vornherein gesagt, wir machen keine Buchbesprechung zu deinem Buch. Das fände ich irgendwie langweilig. Aber es gibt dieses witzige Satirebuch über Saidis Buch. Das hast du auf Amazon entdeckt.
Richtig.
Ich habe es tatsächlich nicht entdeckt. Und es war dein großer Wunsch, dass wir das im Podcast besprechen, dieses Buch.
Absolut. Willkommen zu einer nicht ganz so ernst gemeinten Podcast-Folge.
Und diesen Wunsch erfülle ich dir natürlich gerne als Folgenplaner von Geld ganz einfach. Und der Claim dieses Buchs, es zeigt dir, wie du finanzielle Stabilität erreichst. Nicht durch Planung, sondern durch Hängung. Mit Pulli-Pyramiden statt Aktienanalyse. Wir sind mega gespannt, vor allem auch darauf, wie viel tatsächlich gute Finanztipps in der Satire stecken. In diesem Buch von Pioneer Reads, dem Chefaufhänger für Kleiderhaken. Und da schauen wir jetzt mal rein. Bei Finanztipps sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie
du sie aufhängen kannst.
Ich war ja tatsächlich positiv überrascht. Also wie ich es durchgeschaut habe, das ist so ein bisschen nicht so, bei so großen Buchverlagen, die sind immer so schön gelayoutet, das ist hier natürlich nicht so. Das hat man ja ganz oft bei so Büchern, aber da stecken tatsächlich ein paar gute Tipps drin. Wir haben so unser persönliches Best-of mal mitgebracht und der erste, auf den ich gestoßen bin, der erste gute Tipp, der da drin war, ist Struktur ist der Anfang jeder finanziellen Planung.
Absolut, ne? Also so ein bisschen ist ja die Aussage von diesem Buch, ja, wer jetzt keine Struktur in seinem Kleiderschrank hat, in seinen Klamotten, da wird das mit den Finanzen letztendlich auch nichts. Ja? Also ganz klar, erstmal sozusagen im Alltag bei den Klamotten für Ordnung sorgen und sich dabei eben auch nicht den Stress machen. Ihr hört schon, wo das Buch herkommt. Nicht den Stress machen, weil das verschafft dann auch das vermittelt das Buch schon, eine gewisse Seelenruhe, wenn du halt Ordnung im Kleiderschrank hast.
Die sagen auch ganz viele Sachen, die Saidi toll finden. Ich finde auch krass, wie gut die unser Layout kopiert haben. Also auch das Cover, also es gab dieses Buch, bevor es dein Buch gab.
Genau.
Und die haben das Cover krass vorhergesehen. Das muss man wirklich anerkennen.
Wir müssen uns mal über den Titel unterhalten. Ja? Also das ist ja wieder eine Studie in der deutschen Sprachvielfalt und Sprachverwirrung. Also hier ist das da drauf, ne? Das, wo man einen Pulli oder ein Shirt draufhängt, ja, und dann steht da drunter Kleiderhaken ganz einfach. Also in meiner Welt heißt das da Bügel, Kleiderbügel.
Ja, ich hätte auch gesagt, das ist ein Kleiderbügel, ja.
Oder ist das jetzt wieder so eine Frage, dass wir uns hier südlich der Mainlinie befinden und das Ding heißt sozusagen, woanders in Deutschland heißt das Kleiderhaken.
Vielleicht könnt ihr
mal in die Kommentare,
das auch in den Kommentaren beantworten. Genau. Vielleicht geht es aber auch um den Vorgang des Kleiderhakens.
Ah, okay, das
also, dass
Haken,
du,
das Aufhängen sozusagen.
Den Bügel an diese Stange oder an den Haken hängst. Eine Weisheit, die da noch drin stand, mit der du, glaube ich, übereinstimmst, ist, ein Kleiderhaken braucht keine Beratung. Er weiß, wo er hingehört. An die Stange, in Reichweite, mit klarer Haltung.
Ihr seht schon, das Buch hat definitiv was Philosophisches an sich. Das, glaube ich, kann man nicht anders beschreiben. Also hängt ein ganz starker Impetus da drin, so wie man mit dem Leben richtig umgeht. Ja, das hat so ein bisschen was.
Das ist so ein bisschen Wandtattoo-mäßig.
Ah, okay, ich habe mich so ein bisschen an Zen-Buddhismus erinnert gefühlt sozusagen. Na, wir hängen uns mal auf und betrachten die Welt. Und genau, das ist natürlich von der Mentalität, die dahinter steckt, ist das mit ETF-Sparen natürlich total vergleichbar. Aber man muss schon ganz klar sagen, ja, es ist natürlich viel wichtiger, dass wir unsere Kleider erstmal in Ordnung bringen, bevor wir unseren Finanzen zuwenden.
Was mir auch gefallen hat, zum Beispiel auf der Rückseite, die benutzen auch so Emojis, die wir auch gerne und viel benutzen, bei uns im Newsletter zum Beispiel. Es hat mir wirklich Freude bereitet, da durchzublättern. Also wer auch immer das gemacht hat, also Pioneer Reads hat das ja gemacht, da steht kein Autor dabei. Auf jeden Fall Kompliment für dieses Buch, es hat uns sehr zum Lachen gebracht. Und der krasseste Zen-Satz, auf den ich gestoßen bin, um mal bei deinem Feeling zu bleiben, ist, ein chaotischer Schrank ist das emotionale Gegenstück zu einem überoptimierten Portfolio. Zu viele Optionen, zu wenig Klarheit, ständige Reibung.
Also sozusagen zu sagen, man muss auch ein gewisses Würdest du das interpretieren, dass man auch ein gewisses Chaos in seinem Leben oder zumindest in seinem Kleiderschrank zulassen muss, anstatt das Portfolio zu optimieren?
Ich glaube, da geht es mehr, ich glaube, das ist ein bisschen mehr, kennst du noch diese japanische Aufräum-Lady?
Ja, natürlich.
Marie Kondo.
Marie Kondo.
Da erinnert mich das so ein bisschen dran. Also du brauchst einfach klare Struktur und einfach aufgebaute Fächer, in denen auch alles übersichtlich ist, weil dann hast du eben durch diese wenigen Optionen schaffen dann Klarheit und du hast eben nicht diese Reibung. Und das ist eben auch nicht wie wenn du, dann habe ich noch den ETF und den ETF und Ding und dann verlierst du dich im Gewirr deiner unterschiedlichen Investmentposten sozusagen.
Ich würde sagen, das ist ganz klar der Blueprint für dieses Buch. Ne? Also ich glaube, das ist so die Allüre, daran erinnert sozusagen dieses Buch, wenn wir über ETF und Finanzprinzip und Finanzen ganz einfach reden sozusagen, dass es halt bei den Klamotten erstmal anfängt. Also das ist, glaube ich, schon die Steilvorlage. Ich darf auch mal zitieren, ja? Wahrscheinlich wolltest du 1.3 sozusagen?
1.3 ist mein persönlicher Highlight. Okay, dann
darfst du vorlesen, darfst du zitieren.
Ich lese vor. Saidi hätte diesen Pulli nie getragen. Nichts gegen Saidi, er ist der sympathischste Finanzerklärbär Deutschlands. Aber modisch ist er auf ETF-Niveau. Solide, defensiv, wenig volatil.
So. Ich stehe dazu, kann ich absolut sagen, aber finde ich wirklich geil.
Kann man
nicht anders.
Ja, du hast dich natürlich gefreut, dass du der sympathischste Finanzerklärbär Deutschlands bist. Ja. Ich weiß ja nicht, ich hätte gesagt, vielleicht ist das Hermann.
Aber kann man auch so sehen. Aber die Beschreibung meiner Kleiderwahl finde ich wirklich sehr gut getroffen. Ich steh dazu und das soll es natürlich auch signalisieren. Ne? Also den Hoodie, den ich jetzt hier zum Beispiel anhab, ja, das ist natürlich Standardarbeitsbekleidung. Und ja, es ist vorhersehbar und ein Stück weit langweilig. Intentionally boring. Habe ich das in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt? Könnte sein.
Was ich aber sehr schön fand an diesem Kapitel 1.3 ist das Ende des Kapitels. Ah, okay. Das finde ich jetzt eigentlich noch besser als dieser Einstieg. Ich fand natürlich diesen modischen Seitenhieb so ein bisschen lustig, ehrlicherweise. Aber am Ende des Kapitels heißt es, denn während Saidi dir sagt, dass du dein Geld sinnvoll investieren sollst, sagt unser Pulli, reicht doch, wenn du nicht verlierst. Und das ist vielleicht der ehrlichere Tipp.
Ja, also sagen wir so, da wäre ich jetzt natürlich kritisch, aber ich glaube, wir dürfen das alles hier nicht so ernst nehmen, weil nicht verlieren führt halt zu dem, was wir öfter mal in Deutschland hier haben. Aber das wäre viel zu sagen.
Ja. Verlustaversion ist die Angst vor Verlusten ist ein sehr deutsches Motiv, um Rendite zu verpassen.
Genau. Und übrigens auf so einem Thema, ja, solchen Tendenzen, solchen, jetzt sage ich schon ganz deutlich, Denkfehlern und Märchen, die wir auch von unseren Eltern ganz viel eingeimpft bekommen haben und die wir uns selbst erzählen, wie das Thema Geldanlage muss sicher sein, Hauptsache sicher und so weiter, auf die gehen wir auch bei unserer Tour ein. Emil und ich gehen nämlich im nächsten Januar vom 9. bis zum 20. Januar in München, Berlin, Mainz und Köln auf Tour und werden einen interessanten, unterhaltsamen und auch etwas selbstironischen
Abend. Hoffentlich pannenfreien Abend.
Genau, und deswegen passt das Buch auch so gut mit der Selbstironie. Wir werden auch ein bisschen mit euch und mit uns über unsere Denkfehler und unsere kleinen Alltagsunzulänglichkeiten lachen, aber dabei natürlich auch viele praktische Tipps und persönliche Geschichten bieten. Das heißt, wenn auch du dabei sein willst, uns beide mal live zu erleben auf der Bühne. Wir sind vom 9. bis zum 20. Januar unterwegs und den entsprechenden Link zu den Tickets packen wir in die Shownotes oder du googelst einfach Finanztipp-Tour.
Und das Coole daran ist, es ist jetzt nicht einfach eine Lesereise zu Saidis Buch, die ich so ein bisschen moderiere, oder es ist auch kein Live-Podcast-Event. Ich würde sagen, es ist eher ein Live-Podcast-Event als eine Lesereise. Aber wichtig ist vor allem, du wirst einfach mitmachen können. Wir werden wir werden auch ein paar Abstimmungen machen. Du wirst vielleicht auch deine Meinung sagen können, wenn du das möchtest. Wir wollen einfach da zusammen einen guten Abend erleben und so ein bisschen die Robustheit unseres Finanzwissens mit so ein paar lustigen Dingen checken. Was ich natürlich mir noch so durchgeschaut habe, vermittelt jetzt dieses Buch an theoretischem Wissen? Und wir haben jetzt
also wirklich ernsthaft wissenschaftlich belegbares theoretisches Wissen.
Ich denke, absolut. Also ich glaube, das ist ein knallhart wissenschaftlich
basiertes. Also ich habe mir das Literaturverzeichnis angeschaut, das ist schon sehr beeindruckend, was dort an Klamottenökonomie sozusagen zitiert wird.
Und wir haben ja das Vier-Töpfe-Prinzip und hier gibt es das Vier-Haken-Prinzip. Ich würde die vier Haken jetzt einfach mal vorstellen.
Und dann reden wir mal über den Haken an den Haken. Ne?
Genau, genau. Ist gut. Also Haken Nummer 1 ist der Soforthaken für alles, was du gleich wieder brauchst. Sportshort, Hoodie, Dieser Haken steht für Liquidität direkt verfügbar.
Also dem, was man gleich wieder braucht, ne? Kann ich absolut nachvollziehen. Diesen Soforthaken gibt es bei mir im Schlafzimmer.
Dann gibt es den Übermorgenhaken für Teile, die bald anstehen. Bewerbungsgespräch, Beerdigung, Familienbesuch. Dein Planungs-ETF in Drahtform. Vorsorge trifft Stil.
Also da würde ich jetzt ein bisschen kritisieren, ja, Dinge, die bald anstehen, die Beerdigung. Also zufälligerweise bin ich tatsächlich gestern zufälligerweise auf meinen schwarzen Beerdigungsanzug in meinem Schrank gestoßen, aber den hatte ich da hingehängt und natürlich vergessen, dass er da hängt. Also insofern hängt der nicht auf dem Übermorgenhaken, weil bei mir ist der, weiß nicht, wie es bei dir ist, der Soforthaken und der Übermorgenhaken, das ist der gleiche.
Das ist schon jetzt,
bei mir absehbar, was ich irgendwie.
Also ich habe jetzt keine aufregende Garderobe, muss ich ehrlicherweise sagen.
Vielleicht sollte sich der Autor mal Emil genauer, was den Kleidungsstil anschaut, zur Gemütsführung. Also, Wer ist dafür?
Ich hab ein wahnsinnig großes Sammelsurium an Sportsachen, auch so Trainingsanzüge von früher, von denen ich dann irgendwie nicht trennen kann und so. Ich habe auch deutlich zu viele T-Shirts, aber ja, also die Dinge, die auf Bügeln hängen, ist überschaubar. Ich bin ja auch keine Person, die groß Hemden trägt. Ich bügel auch nicht. Ich weigere mich. Das ist, glaube ich, auch der Sieg unserer Generation. Also ich bin Jahrgang 91. Das ist der Sieg unserer Generation. Wir haben uns einfach darauf geeinigt, nicht mehr zu bügeln.
Also diesen Sieg der Generation, den beneide ich euch. Ich weiß nicht genau, muss ich jetzt überlegen, was das Buch eigentlich zum Thema Bügeln sagt. Ja, aber das ist tatsächlich das, wo Kleiderordnung kompliziert wird. Ja? Weil es gibt wenige Dinge, und insofern kann ich, wie gesagt, diese Generation nur beneiden, wenige Dinge, die ich weniger gern tue als bügeln, aber es ist leider, weil ich dann doch mal ab und zu mal ein Hemd trage, unausbleiblich. Ja? Dann ist so gefühlt, wie lange halte ich durch? So alle 1 bis 2 Monate ist da mal Bügel angesagt und jeder, der mit mir zusammen lebt und wohnt, weiß, da ist die Laune nicht so gut.
Ich würde sagen, der Übermorgenhaken entspricht schon so ein bisschen deinem Aktien-ETF. Das ist ja auch mehr was für übermorgen.
Ich bin gespannt auf den nächsten Haken, ob der wirklich übermorgen ist.
Nummer 3 ist der noch nicht entschieden Haken. Ein Hemd, das vielleicht nochmal getragen werden kann. Das ist die emotionale Diversifikation.
Okay, so ein bisschen Ambiguität, ne? Ich lasse es so ein bisschen eindeutig. Also das ist bei mir kein gesonderter Haken und auch kein besonderes Fach in meinem Kleiderschrank, aber diese Kategorie bei meinen
Das ist mein Bürostuhl. Dinge, die ich vielleicht nochmal anziehen kann, kommen auf den Bürostuhl.
Ja, das ist irgendwie alles der Soforthaken sozusagen. Das kann auch morgen dann gleich nochmal getragen werden. Aber das ist ja eher so dieses, ich weiß nicht, ob ich es noch behalten will, und die Kategorie gibt es in meinem Kleiderschrank zuhauf. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Wieder ausmisten.
Ja, genau. Also ausmisten, meine Partnerin, glaube ich, freut sich da immer unglaublich, wenn ich mal ausmiste.
Ist befreiend. Kann ich nur immer wieder sagen.
Ja, also, befreiend für meine Partnerin, für mich einfach nur anstrengend, ja, weil ich habe es nicht so mit mich von Sachen trennen.
Verstehe ich. Ich würde sagen, dieser Topf 3, also der noch nicht entschieden Haken, der entspricht für mich so ein bisschen der...
Topf gesagt, Emil, das sind Haken, keine Töpfe. Entschuldigung. Das müssen wir mal ganz klarstellen, ja. Das ist natürlich das Hakenprinzip und nicht das Töpfeprinzip.
Aber wenn wir quasi das mal vergleichen, würde ich sagen, das entspricht der Kreditkarte. Vier-Köpfe-Prinzip.
Okay. Weil
die Kreditkarte ist ja das Ding für alle Dinge, die vielleicht kommen, die du spontan tun musst.
Okay.
Und zum Beispiel so ein Auto mieten oder ein Hotelzimmer buchen oder so, und dann brauchst du eine Kreditkarte. Dafür ist es ja so ein bisschen. Die Kreditkarte gibt dir Entscheidungsfreiheit.
Ja. Richtig, die öffnet mir Doppeldeutigkeit, wofür ich das Geld verwenden kann und wie weit ich leider auch ins Minus gehen kann. Aber brauchen wir ja manchmal auch alle.
Und Nummer 4 ist dann der alles andere Haken für alles, was du nicht zuordnen kannst, das aber hängen muss. Dein Haken für den MSCI World der Unordnung.
Der MSCI World ist natürlich schon eine gewisse Unordnung, muss man sagen. Ja, jetzt kannst du sagen, dass die Firmen irgendwie nach Kapitalgröße, Marktkapitalisierung.
Das ist auch ein bisschen wie bei so einer Party, ne? Die einen kommen, die anderen gehen. Also da ist so ein ständiges Kommen und Gehen.
Die pure Vielfalt, und so ist es natürlich auch gesagt. Und jetzt verstehe ich das richtig. Also sozusagen, ich habe eine Abteilung und einen Haken in meinem, wo ich dann sozusagen die komplette Unordnung meiner Garderobe drin habe. Das ist natürlich eine Frage des Stils, wie divers die eigene Garderobe ist. Wie wir gerade gelernt haben, bei mir ist es eher nicht der Fall, muss man ehrlich
alles
sagen.
Alles marineblau.
Ja, ich habe so eine gewisse Vorliebe für Blau. Ja, das, glaube ich, zieht sich schon durch.
Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, dieser Haken entspricht tatsächlich dem Tagesgeldkonto.
Ach so.
Weil, hear me out, genau, es ist universal einsetzbar. Und aufs Tagesgeldkonto kannst du auch alles Geld tun, das du nicht sofort zuordnen kannst. Also zum Beispiel, dir bleiben am Ende vom Monat, du weißt gut, lief 150 Euro übrig. Kannst du aufs Tagesgeldkonto machen für den nächsten Urlaub oder so. Ist besser da aufgehoben als auf dem Girokonto.
Würden wir also dem Haken-Prinzip jetzt eklatante Verwirrung und Verunsicherung der Leser vorwerfen, weil es die Zuordnung nicht passt?
Ja, ich würde sagen, die Zuordnung passt schon. Ich finde nur, es ist ein bisschen wenig trennscharf.
Ah ja, okay. Mhm. Ja. Kann ich nachvollziehen.
Aber ich habe natürlich auch so ein paar Top-Zitate, also ein Top-Zitat daraus gezogen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Rat. Also Kompliment an die Autorin oder den Autor. Wer die ETF-Logik wirklich verstanden hat, weiß, es geht nicht um Zahlen, sondern um Geduld.
Ja, das würde ich
absolut. Und das würde ich, war würde ich absolut, tatsächlich.
Würde also, ich absolut so unterschreiben. Ich frage jetzt, wo ist die Geduld im Kleiderschrank? Wahrscheinlich darin, Geduld, das beschreibt er, glaube ich, auch an einer Stelle, oder sie, wir wissen es ja nicht, ja, wer die Autorin ist oder der Autor ist. Wobei ich sagen muss, es ist deutlich erkennbar, dass sie oder er, großes Kompliment, uns schon und mich auch ziemlich gut kennt. Also
man hat dafür Finanztipp-Inhalte konsumiert.
Ja, auf jeden Fall. Also ja. Ist einer unserer Followerinnen oder Follower definitiv unterwegs. Aber wo ist die Geduld im Kleiderschrank sozusagen? Also du lässt es einfach mal ein bisschen liegen. Ah ja, genau, das ist, glaube ich, auch so eine Zen-Weisheit aus diesem Buch. Man lässt es einfach mal liegen und dann entscheidet sich schon von selbst, was man morgen anzieht.
Wie man ja immer sagt, es kommt sowieso alles wieder. Ne? Dann hebst du deine Lederjacke aus den 80ern auf, 30 Jahre später, bam.
Aber das ist ja wirklich eine Lebensweisheit. Ne? Sozusagen, wenn du vor dem Kleiderschrank und sagen wir so, ich spiele jetzt durchaus auf Vertreterin des anderen Geschlechts an, sozusagen, und die Krise kriegst, was soll ich anziehen?
Habe ich aber Saidi, auch.
Was soll ich anziehen? Das schaut alles scheiße aus.
Aber ich muss sagen, ich hab das schon auch. Ich habe manchmal so Anlässe, da stehe ich vor meinem vollen Kleiderschrank und denke mir so, uff. Also ich habe natürlich Sachen, genau, die ich anziehen kann. Okay, aber was?
Dann ist ja die Weisheit sozusagen, es mal hängen zu lassen. Ne? So, entscheiden wir mal nicht jetzt, oder? Das würde da das ist schon so ein bisschen das, was da raus wird. Aber ich sage mal, wenn du diese Hakentheorie durchführst, dann erledigt sich die Frage wahrscheinlich irgendwann in der Zeit dann irgendwann von selbst. Man muss ein bisschen Geduld vor allen Dingen mit sich selbst haben.
Das auf jeden Fall.
Und das passt ja auch sehr gut wieder zum ETF, ne? Weil es geht ja nicht nur Geduld mit dem Aktienmarkt zu haben und dass sich die ETFs wieder erholen, sondern halt vor allen Dingen Geduld mit sich selbst und der eigenen Ungeduld und der eigenen Unruhe zu haben.
Was ansonsten noch sehr schön war, Kapitel 3.1, Pullis sind die neuen Immobilien. Früher investierte man in Steine, heute in Stoffe mit Substanz. Ein guter Pulli vereint alles, was ein renditestarkes Anlageobjekt braucht. Masse, Lage, Brustbereich, Haltbarkeit und Marktwert. Also Brustbereich in Klammer bezog sich auf Lage, sorry, dass das so komisch daherkam. Während Immobilienpreise steigen und fallen, wie der Energielevel nach einem 9-Euro-Lunch, bleibt der Pulli stabil, besonders wenn er hängt. Er kostet weniger im Unterhalt, ist steuerlich einfacher zu handhaben und braucht keine Hausverwaltung.
Man kann das irgendwie sich so berieseln lassen, ne, von diesem Buch, und das hat so ein bisschen so eine gewisse ASMR-Qualität, ne, so,
ja.
Es liest sich so irgendwie so schön und lullt einen so ein bisschen ein, objektiv vernachlässigen wir die physische Qualität von Klamotten versus Steinen mal, ne? Aber natürlich, so ein Kleiderschrank hat durchaus was Beruhigendes im Vergleich zu der aufregenden Geschichte eines Hauskaufs.
Ich musste auch sehr lachen, bei ein hochwertiger Strickpullover ist wie ein denkmalgeschütztes Altbauobjekt. Etwas ausgeleiert, aber wertbeständig.
Wie viele Strickpullis hast du, Emil?
Wenig.
Ja.
Und das hat den einfachen Grund, den es bei dir wahrscheinlich auch hat, und das ist die Maschinenwaschbarkeit von Strickpullis. Es gibt aber inzwischen sogar bei einem größeren Anbieter von Strickwaren, habe ich gehört, maschinenwaschbare Kaschmirpullover. Okay. Wow. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Die Textilbranche produziert ja tatsächlich krasse Innovationen, muss man wirklich sagen. Das geht immer so an einem vorbei, aber es ist wirklich eine innovative Branche. Aber der Mangel an Strickpullis in meinem Portfolio liegt tatsächlich an der Maschinenwaschbarkeit.
Genau, im weiteren Sinne auch, ja. Der liegt bei mir daran, dass ich solche Klamotten mittlerweile nicht mehr geschenkt bekomme, nach auch ausreichender Bekundung der entsprechenden Schenker und Schenkerinnen. Weil wer hat schon zwei Kaschmirpullis in der Waschmaschine geschrottet?
Hier. Ja, du musst dieses Etikett
lesen. Ja, ich habe es alles schon gehört.
Du musst auf dieses Papperl schauen, da steht es ja drauf.
Ein Faktor meines Zeitmangels, ja. Aber ich gebe es zu.
Ja, das, aber verstehe ich, der kann passieren, ist auch immer schon mal passiert.
Der Versager vor dem Tor der Waschmaschine, er sitzt hier.
Und noch ein sehr schönes Kapitel, das ich unseren Nutzerinnen und Nutzern empfehlen würde, ist 9.4, der Zinseszinseffekt im Wäschekorb.
Ja, den habe ich auch gelesen.
Niemand sieht es kommen, bis der Wäschekorb überläuft. Genauso funktioniert der Zinseszins. Ein einzelnes Shirt macht keine Wäsche, zwei auch nicht. Aber nach einer Woche beginnt das Stapeln. Und dann wächst der Haufen exponentiell. Und irgendwann stehst du vor einem textilen Mount Everest und fragst dich, wie konnte das passieren?
Haben wir wirklich so lange schon nicht gewaschen? Gestern erst habe ich es mich gefragt. Wir haben doch gerade erst gewaschen. Wie kann der Wäschekorb schon wieder so voll sein?
Und dieses Buch passt wirklich, also da kannst du dir mal eine Scheibe abschneiden, muss man wirklich sagen. Ja. Also das fasst in einem Satz den Zinseszinseffekt zusammen, ohne mathematisch zu sein. Klein beginnt, groß eskaliert, schwer zu stoppen.
So lange, bis es nicht mehr in eine Waschmaschine passt.
Und das ist ja auch schön gesagt, wer täglich 15 Euro beiseite legt, merkt es kaum. Aber nach 10 Jahren faltenfrei plus Vermögen. Also faltenfrei bezieht sich auf die Pullover. Also jetzt nicht, dass man sich da irgendwie rundum erneuern lässt oder so. Das ist eine krasse Weisheit und auch Respekt für diese Erklärung des Zinseszinseffekts, weil genau das ist er ja tatsächlich. Es ist klein, es beginnt auch ganz klein. Das ist dieser berühmte Stein, den du ins Wasser wirfst, wo wir wieder bei so Zen-Philosophie sind. Aber am Ende wird das groß eskalieren und ist nur sehr, sehr schwer zu stoppen. Und das Schöne ist auch, das zeigen wir ja auch immer wieder, zum Beispiel bei so Sachen wie dem Rendite-Reihenfolgerisiko, dass dein Zinseszinseffekt auch von massiven Krisen nur schwer zu stoppen ist, wenn du lange genug investiert hast.
Weißt du, was ich da reinlese? Das Zinseszinseffekt, oder sagen wir es deutlich, ne? Exponentialität liegt vor allen Dingen in unserer Wahrnehmung, muss man ganz klar sagen. Ne? Also wenn ich das mit dem Wäschekorb vergleiche, ist es doch auch wirklich so. Ne? Du denkst, schaust da rein, ah, da liegen wie nur 3 Stück drin oder 5 oder sowas, das lohnt sich noch nicht. Ja? Und kaum schaust du hin, es ist halt völlig, völlig explodiert. Und so geht es uns halt mit der Exponentialität in unserem Depot irgendwann auch.
Man kann halt nur nicht so schön zuschauen, weil es dauert halt viel, viel länger.
Aber trotzdem, also diese Effekte, die stellen sich irgendwann ein. Und das darf ich jetzt, glaube ich, auch authentisch berichten. Das ist auch wirklich dann so irgendwann. Ja, du hast am Anfang so das Gefühl, ja, ich weiß schon, ne, da kommen jetzt irgendwie jeden Monat halt meine paar 100 Euro Sparplan oder sowas.
Aber eigentlich denkst du, bis auf die Einzahlungen passiert nichts.
Passiert nichts, genau. Und irgendwann, und das kann ich mittlerweile authentisch auch so berichten, denkst du so, heiliger Bimbam, wo kommt denn die Kohle her? Ja, also wirklich auch so, ja, weil dann auf einmal der Zinseszinseffekt, und das geht, und ich komme ja jetzt so langsam in dieses Alter, ja, irgendwann einfach mal die Einzahlungen bei weitem überholt. Entschuldigung, das können wir eigentlich mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Also am Ende ist natürlich was? It's all perception, ja, es ist alles Wahrnehmung bei der Wäsche und auch bei den ETF-Anteilen. Und bitte verzeiht uns, also wir machen ja jetzt hier eine Buchrezension. Wenn ihr eine Folgenrezension unbedingt hierzu machen wollt, ja, bitte überseht uns, dass wir den Umstand überlassen haben, dass natürlich Klamotten Verbrauchsgüter sind und da eine Abschreibung vorgenommen werden muss. Aber das lassen wir bitte mal schön hier, die Rationalität lassen wir bitte mal außen vor.
Aber bevor wir zu den Fragen kommen, kann man wirklich nur sagen, vielen Dank für dieses Buch. Wer auch immer es geschrieben hat, auf jeden Fall an Pioneer Reads, die diese Satirebücher machen. Das hat uns sehr viel Freude bereitet. Und man sagt, glaube ich, im englischsprachigen Raum ja immer, dass Parodien die tollste, the most honest form of flattery.
Okay.
Deswegen, Saidi, siehst doch mal als großes Kompliment.
Ich fühle mich vor allen Dingen geehrt, vor allen Dingen für die Kritik an meiner Kleiderwahl, die nehme ich gerne danken so an. Vielen Dank.
Und dann kommen wir zu den Fragen. Es sind keine modischen Fragen, natürlich nicht.
Ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen.
Und es gibt, glaube ich, tatsächlich mal wieder eine Frage, die ich gut beantworten kann. Und die erste Frage kommt von, damit nicht immer nur du hier Fragen beantwortest, sondern nicht, dass du irgendwann auch einen Zuschlag willst. Max Philipp 1991 will wissen, hey Saidi, was ist für den Vermögensaufbau besser? Einmalanlage, Sparplan, beides.
Möchtest du die beantworten?
Naja, also zur Wahrheit gehört natürlich, wenn du die Möglichkeit hast zur Einmalanlage, dann ist die Einmalanlage natürlich die beste Wahl, weil dann machst du das, zack, ist die Kohle weg, ist erledigt und du musst nicht weiter drüber nachdenken.
Das ist die lebenspraktische Einstellung dazu.
Der Sparplan ist genauso gut, da würde ich nur eben davon ausgehen, dass du halt sagst, boah, ich habe eben nicht viel Geld auf einmal, sondern ich mache das jeden Monat. Und optimal ist natürlich trotzdem beides, dass du ungefähr weißt, wie hoch deine Rentenlücke ist und falls du das Geld für eine Einmalanlage hast, dann machst du das und danach machst du mit einem Sparplan weiter. Es ist natürlich auch fair, eine große Summe über einen Sparplan zu investieren. Wenn du jetzt sagst, ich habe 20.000 Euro geerbt, ich traue mich nicht, das auf einmal zu investieren, dann machst du es halt über 4 Monate und jeden Monat 5.000 Euro. Oder du machst das über ein Jahr und investierst jedes Quartal 5.000 Euro. Ist natürlich fair. Beides ist gut. Find es, was für dich richtig ist. Und das Schöne beim Sparplan ist eben einfach, du musst dich nicht permanent drum kümmern.
einen wissenschaftlichen, total rationalen Aspekt an der Stelle noch. Das Entscheidende, was du gerade gesagt hast, ist halt, das trau dich nicht. Aber wenn du dich traust, dann hau die 20.000 Euro auf einmal rein. Denn die Wahrscheinlichkeit, schlichtweg auch wirklich wissenschaftlich bewiesen, sieht halt so aus, wenn, da wir davon ausgehen, dass der Aktienmarkt langfristig nach oben geht, ist es natürlich was, besser früher drin zu sein im Markt als später. Ja? Time in the market und wie der Satz weitergeht. Sonst wird es schon wieder teuer für mich.
Screen 3 möchte wissen, hey Saidi, Berufsunfähigkeitsversicherung, lohnt sich das?
Haben wir gerade ja eine Folge dazu gemacht zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, es lohnt sich definitiv, weil du sicherst letztendlich damit ein sehr hohes Vermögen ab, nämlich dein Humankapital. Deine Arbeitskraft über den Rest deines Arbeitslebens, das wird in aller Regel mehrere hunderttausend oder vielleicht sogar über 1 Million Euro sein. Und natürlich ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht günstig, ist teuer, kostet ja irgendwas 50, 100 Euro im Monat, also in vielen Fällen, in den meisten Fällen viele hundert, wenn nicht sogar über 1000 Euro im Jahr. Aber im Vergleich zu dem Wert, den du dafür absicherst, auf alle Fälle, und wie wir in der Folge auch gesagt haben, würdest du ein neues Auto Vollkasko versichern? Ja. Würdest du deine Arbeitskraft auch Vollkasko versichern? Die Antwort überlasse ich dir.
Und dann die letzte Frage, auf die ich mich so gefreut habe, kommt von Danny Vegas. Welche Konten- bzw. Organisationsstrategie haltet ihr für die beste bezüglich Beziehungen?
Dafür ist doch Emil jetzt definitiv ein Experte, weil er genau zu diesem Thema gerade einen Vortrag am hessischen Finanzministerium gehalten hat.
Könnt ihr auch online noch anschauen, hauen wir euch den Link unter den Podcast bei 60 Minuten für deine Finanzen, was tatsächlich wichtig ist. Es gibt da ja mehrere Optionen, wie du das organisieren kannst. Ich bin auf jeden Fall ein ganz klarer Verfechter vom Drei-Konten-Modell. Das bedeutet, jede Person hat ein eigenes Konto und von da, von diesem Konto weg, das muss ich wie so ein Trichter vorstellen, gehen dann quasi nochmal die Lebenshaltungskosten und so weiter, Ausgaben auf ein Gemeinschaftskonto und von da bezahlt ihr zum Beispiel die Miete, die Versicherungen, solche Dinge, wenn man gemeinsam zum Essen geht, das, was man im Supermarkt so kauft. Da muss man eben einfach einen Betrag finden, der dafür jeden Monat passt. Da kann man zum Beispiel, nimmt die ganz quasi 12 Monatsmieten, dann eure ganzen Versicherungskosten, die Internetkosten addierst du da drauf, das teilt man durch 12, dann weiß man, was da monatlich, dann eben durch 2, was da monatlich pro Nase drauf muss. Was, denke ich, wichtig ist, was wir bei Finanztipp immer empfehlen, ist, die Geldanlage voneinander getrennt zu halten. Also Gemeinschaftskonto, Drei-Konten-Modell, super. Geldanlage getrennt halten, warum? Dann kann jeder seine eigene Risikostrategie fahren, jeder kann investieren, wie man möchte. Und du hast nicht das Risiko, dass das Finanzamt fragt, zum Beispiel, wenn beide unterschiedliche hohe Gehälter haben und da wird unterschiedlich viel investiert, findet da jetzt eine Schenkung von einem an den anderen statt? Also es gibt keine steuerlichen Fragen. Und es ist viel, viel einfacher, wenn man sich trennt, weil man dann die eigene Geldanlage hat und dann sorgt es nicht für Chaos.
Und letztendlich, ne, behält halt jeder sein eigenes Finanztipp-Prinzip, also bestehend aus seinen wesentlichen oder ihren 4 Töpfen. Und wie du gerade sagst, es spielt eigentlich auch gar keine Rolle, ob ihr gerade erst zusammengezogen seid, ob ihr schon verlobt, verheiratet, verpartnert oder sonst irgendwas seid. Ne, es lässt sich universal anwenden. Natürlich kann man auch alles zusammenschmeißen, aber das erfordert halt sehr viel mehr Absprache, sehr viel mehr Vertrauen und ist im Fall einer Trennung sehr viel komplizierter zu bewältigen.
Und am Ende gilt, das beste Modell ist ehrlich zueinander sein und drüber sprechen. Ja.
Das ist vor allem das Wichtigste, ne? Dass man eine richtige Kommunikation innerhalb eines Paares betreibt. Und das ist, glaube ich, in vielen Fällen die eigentliche Herausforderung.
Das ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Schlusswort. Vielen Dank, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer. Wir hoffen, diese ungewöhnliche Folge hat dir gefallen. Es wird auf jeden Fall auf einige Zeit die letzte Buchbesprechung bleiben. Das können wir, glaube ich,
versprechen. Mal sehen.
Und vielen Dank dir fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wir freuen uns natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du eine gute Bewertung da lässt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Behalte den Blick. Ordnung im Kleiderschrank muss sein. Bis zum nächsten Mal. Gut abgehängt. Ciao.